All You Need Is Love. Der berühmte Song der Beatles, das könnte der Soundtrack sein zum neuen Buch von Professor Gerald Hüther. Bestsellerautor, Neurobiologe, einer der bekanntesten deutschen Hirnforscher. Und sein neues, gerade erschienenes Werk trägt den Titel »Lieblosigkeit macht krank«. Ein Plädoyer für den liebevollen Umgang mit sich selbst und anderen. Ich freue mich, dass Gerald Hüther nun am Telefon ist. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Ambuster und alle, die uns hier zuhören.
Nun leben wir gerade in einer Pandemie mit strengen Abstandsregeln. Wir sollen Distanz halten. Wie bekommen wir das denn hin mit einem liebevollen Umgang miteinander?
Das ist etwas ganz Eigenartiges. Ich bin ja Hirnforscher. Also ich suche eigentlich nach irgendetwas, was im Hirn einen Zustand erzeugt, der heißt Kohärenz. Und den erlebt man als so ein inneres Glück und eine innere Zufriedenheit. Und das gibt einem dann die Kraft, dass man auch mal schwierige Situationen aushält. So, das ist der Hintergrund. Angst ist auf alle Fälle kein solcher Zustand, weil da kommt im Hirn alles durcheinander. Und dann heißt die Frage, wie kommt das wieder zurück? Da wissen die Hirnforscher, Vertrauen muss da irgendwie aufgebaut werden, Vertrauen zu sich selbst. Und dass man das wieder hinkriegt, ein Vertrauen zu anderen, dass man es gemeinsam schafft. Und dann noch dieses wunderbare Vertrauen, dass es irgendwie wieder gut wird, wie immer. So, und jetzt nützt das aber alles nichts, wenn man so redet, weil man muss ja was tun. Und deshalb habe ich gedacht, okay, das könnte man alles dadurch erreichen, dass man einfach andere Menschen einlädt, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Also machen Sie einfach mal irgendwie nicht immer das, was Sie müssen und was jetzt innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen, die ja auch wirklich sehr, sehr eng sind in diesem Lockdown, machen Sie einfach mal das, was Ihnen gut tut. Also essen Sie nichts, was Ihnen nicht gut tut. Gucken Sie sich im Fernsehen nicht diesen ganzen Mist an, wenn Sie sich hinterher drüber ärgern. Sie brauchen diese ganzen Talkshows nicht unbedingt gesehen zu haben. Und Sie merken dann jedes Mal, wenn Sie sowas abschalten und selbst wieder bestimmen, was Sie eigentlich mit Ihrem Leben machen wollen, dann ist das eine Art von Freiheit, die man gewinnt. Das ist ein völlig verrücktes Gefühl. Sogar ein Häftling könnte das. Also ein Häftling, der im Knast sitzt, in seiner Zelle, kann sich entscheiden, entweder mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen den ganzen Tag, bis alles blutig ist, oder er kann sich aufs Bett setzen und kann sagen, okay, dann versuche ich jetzt mal hier in dieser Zelle ganz liebevoll mit mir umzugehen. Dann spürt er wieder, dass er wenigstens irgendwas gestalten kann innerhalb dieses engen Raumes. Er erlebt sich wieder als Entdecker und Gestalter. Im Hirn wird dieser Zustand, der da so leicht in die Angst führt, wieder beruhigt. Es kommt dazu, dass man so auch mit sich selber mehr zufrieden ist und sich selbst auch lieber mag. Dann ist man auch netter und lieber zu anderen Leuten. Und auf einmal hat man sich verwandelt. Und das geht einfach nur, indem man an irgendeiner Stelle in seinem Leben einfach mal beginnt, etwas liebevoller zu sich selbst zu sein. Also in der Not ist das immer das Beste, was wir machen können.
Gerade vielleicht in diesen Zeiten. In Ihrem Buch schreiben Sie ja auch über die Selbstheilungskräfte, die durch den liebevollen Umgang mit sich und anderen stimuliert werden. Wie stark ist diese Selbstheilungskraft in uns?
Ich glaube, das ist eigentlich der Grund, weshalb ich das Buch geschrieben habe. Wir alle haben gar keine Ahnung und sind uns auch dessen gar nicht bewusst, dass unser Körper ständig dafür sorgt, dass wir gesund bleiben. Und oben im Hirn gibt es weiterhin Zentren, die sorgen dafür, dass große integrative Regelsysteme ordentlich arbeiten und aufpassen, dass im Körper nichts schief geht. Von dort wird das Immunsystem geregelt, das Hormonsystem, das Herz-Kreislauf-System und auch noch das vegetative Nervensystem. Das heißt, da oben sollte einigermaßen alles glatt ablaufen, damit diese großen Systeme aufpassen können, dass unten alles gut zusammenläuft. Ja, und da ahnen wir schon, wie uns das manchmal geht. Normalerweise würde das gut funktionieren. Normalerweise würde alles im Körper gut zusammenspielen. Normalerweise würde da unten im Körper, das kann ja auch jeder Organismus, alles auch wieder zusammenheilen. Also weiß ja jeder, dass nicht der Arzt derjenige ist, der den Knochen heilt, wenn er gebrochen ist, sondern der Arzt hilft dem Knochen, dass er sich selbst wieder heil macht. Das ist immer der Knochen. Die Verletzung, die man irgendwo hat, der Arzt hilft dem Körper, dass es wieder zusammenwächst. Also es ist eigentlich überall Selbstheilung und diese im Hirn vorhandenen großen Systeme könnten das auch wunderbar. Also Selbstheilung ist der normale Prozess, den es gibt, aber wir Menschen sind leider in der Lage, den zu stören. Und eine der wesentlichen Faktoren, die dazu führen, dass diese Selbstheilungskräfte gestört werden, ist Lieblosigkeit. Also Lieblosigkeit zu sich selbst, das ist bitter. Aber auch Lieblosigkeit, die man von anderen erfährt, wo man denkt, die mögen einen doch eigentlich und haben gar keinen Grund, einen abzulehnen. Und dann behandeln die einen wie ein Objekt.
Ich habe in Ihrem Buch auch einen bemerkenswerten Satz gefunden, der heißt, krank werden viele Menschen deshalb, weil sie das, was sie krank macht, für etwas halten, das sie glücklich machen soll.
Erfolg. Das hört sich auf den ersten Blick ein bisschen komisch an, aber da muss man einen Augenblick drüber nachdenken, ja klar.
Also Erfolg, Reichtum, Besitz machen nur scheinbar glücklich?
Ja, wir wachsen ja alle als Kinder in diese Welt hinein. So wie wir jetzt sind, sind wir ja nicht da reingekommen. Wir wachsen in die Welt rein und müssen natürlich versuchen, in dieser Welt einen Platz zu finden. Und da eignen wir uns dann, ob wir das wollen oder nicht, mehr oder weniger zwangsläufig die Vorstellung der Erwachsenen davon an, worauf es im Leben ankommt. So, und wenn die uns alle sagen, Leistung und richtig Beruf, Karriere, Geld verdienen, Besitztümer, Haus und Urlaub immer zu und so, das hat man dann im Kopf. Das ist fast wie ein inneres Programm, mit dem man da rumrast. Das hat man sich dann auch zu eigen gemacht. Das ist dann die eigene feste Überzeugung, dass es ohne solche Sachen gar nicht gehen kann. Und was sie dann beobachten können, ist, dass Menschen dann lieblos mit ihrem eigenen Körper umgehen. Also das weiß doch jeder. Sitzt man dann abends noch vorm Rechner und macht da irgendwas fertig, weil man unbedingt die Deadline schaffen will. Und der Rücken ruft schon seit 3 Stunden, ruft der arme Rücken nach oben. Hallo Kumpel, das tut weh, du sitzt hier so blöd und immerzu auf dieselbe Weise. Steh doch mal auf, beweg dich ein bisschen, lauf ein bisschen rum, mach ein paar Übungen. So, und dann sagt man aber nein. Mache ich nicht, weil man hört es gar nicht mehr. Man ist so versessen in seine Vorstellung, man müsse das jetzt noch hier zu Ende bringen, dass man den armen Rücken in seiner Not alleine lässt. Ja, und was soll er denn dann sonst machen? Dann muss er irgendwie sich selber helfen, weil ihm niemand hilft. Und das Ergebnis ist Verspannungen, die Sehnen werden fest, die Faszien verkleben, dann wird das Ganze unbeweglich da hinten und wenn man eine komische Bewegung macht, dann reißt irgendwas, dann gibt es eine kleine Narbe, dann fängt das Knochengewebe an, da rein zu wuchern und am Ende geht man dann nach ein paar Jahren zum Arzt, der macht ein Röntgenbild und sagt, sie haben vollkommen abgewirtschafteten Rücken, alles Abnutzung, alles Wucherungen, mit dem wird das nun nichts mehr so. Und dann sagt man, es liegt am Rücken. Nein, es liegt nicht am Rücken, es hat daran gelegen, dass man seinen armen Rücken alleine gelassen hat in seiner Not.
Also Sie plädieren dafür, wirklich in sich reinzuhören, sich nicht immer von Zwängen beherrschen zu lassen, sondern wirklich aus sich herauszuleben, wenn ich das mal so formulieren darf.
Ja, ich plädiere nicht dafür, sondern ich glaube, das wäre das Normalste, was wir eigentlich als Menschen tun sollten, damit wir unsere eigene Lebendigkeit spüren, müssen wir uns auch mit unseren lebendigen Bedürfnissen verbinden und natürlich müssen wir feinfühlig das wahrnehmen können, was in unserem eigenen Körper vor sich geht. Also ich kann doch nicht mehr irgendwelche Nahrung oben reinstopfen und nicht wahrnehmen, dass mir das nicht gut tut. Der Körper meldet sich, wenn es ihm nicht gut tut, aber es gibt eben viel zu viele Menschen, die das nicht so wichtig finden, darauf zu achten, die es wichtiger finden. Ja, und dann sind wir wieder ihre jeweiligen Vorstellungen, worauf es im Leben ankommt, zu folgen.
Sie selbst beschreiben ja auf Ihrer Webseite, dass Sie mehrfach im Leben Ihren Weg verlassen haben, weil Sie erkannt haben, dass es nicht der richtige war. Wann war so eine Weggabelung bei Ihnen?
Naja, ich habe natürlich eine besondere Biografie. Die erste große Weggabelung war bei mir, dass meine Eltern beschlossen haben, von dem Dorf und der Wassermühle, wo ich groß geworden bin, in die Stadt zu ziehen. In der damaligen DDR ist das gewesen. Da kriegten wir so eine Neubauwohnung. Die Eltern waren total happy, dass sie da nun endlich wohnten. Und ich war der unglücklichste Mensch der Welt. Ich wollte da nicht wohnen. Ich wollte nicht in dieser Stadt sein. Und dann habe ich mir einfach, glaube ich, war da 10, habe ich mir ein Fahrrad gewünscht zum Geburtstag. Und dann habe ich auch ein Fahrrad gekriegt und von da an bin ich jeden Tag nach der Schule einfach wieder zurück auf dieses Dorf gefahren und habe eigentlich weiter auf dem Dorf gewohnt und gelebt. Meine Freunde waren dort. Und so habe ich sozusagen für ein schwieriges Problem eine glückliche Wendung gefunden. Und das gilt dann auch für die Flucht aus dieser ehemaligen DDR. Ich bin dann eben, als ich nicht mehr konnte und gemerkt habe, das geht nicht, das passt nicht zu mir. Und ich bin nicht so einer, den man auf diese Weise einsperren kann und der dann alles so mitmacht, wie es von ihm verlangt wird. Da bin ich da abgehauen und weg war ich. Und so habe ich dann auch am Max-Planck-Institut lange Zeit unglaublich gerne gearbeitet und fand das ganz toll. Und irgendwann habe ich gemerkt, es wird immer fusseliger, immer kleinteiliger. Am Ende habe ich nur noch irgendwelche Serotonin-Rezeptoren untersucht. Und dann wollte ich damit dann auch nichts zu tun haben, bin ich da auch weggegangen. Und so habe ich am Ende mich immer wieder dorthin begeben, wo das war, was mir dann wirklich auch Freude gemacht hat und wo ich auch für mich so das Gefühl habe, das ist das, wofür ich in dieser Welt unterwegs sein will.
Also wenn man so will, auch ein liebevoller Umgang mit sich selbst gepflegt.
Das kann man so so nennen, obwohl ich auch diese Phasen kenne, gerade in dieser Zeit im Max-Planck-Institut, als ich noch so ein richtiger beintrockener und harter orthodoxer Neurobiologe war, der dann seine 150 peer-reviewed Originalpublikationen gemacht hat und diese ganzen Untersuchungen, da war ich natürlich auch verloren zwischendurch. Also, ein wunderschöner Weg. Es gibt eigentlich drei Wege zu einer inneren Veränderung. Der erste ist die schwere Krise. Das schaffen nur wenige. Und viele fangen dann anschließend wieder genauso an wie vorher, machen sozusagen so weiter wie bisher. Ein paar kriegen die Wendung und verbinden sich wieder mit sich selbst und kommen anders raus. Der zweite Weg ist die große Sternstunde. Es passiert irgendwas in ihrem Leben. Sie sind im Kino, gucken sich einen Film an, treffen irgendeinen Menschen, sind im Wald und stehen vor einem Baum und plötzlich fallen sie auf die Knie und merken, wie weit sie sich von ihrem eigentlichen Leben entfernt haben. Das muss dem Saulus damals so gegangen sein, als in der Bibel da berichtet wird, wie der in die Wüste geht und dann als Paulus wieder rauskommt. Das sind richtige innere Verwandlungsprozesse, wo ein Mensch sich wieder mit dem verbindet, was sozusagen seine tiefen inneren menschlichen Bedürfnisse sind. Und der dritte und für meine Begriffe auch der netteste und auch freundlichste und leichteste Weg ist einfach der, dass man sagt, okay, ab sofort mache ich nichts mehr, was nicht irgendwie liebevoll zu mir selbst ist. Ich mache nichts mehr, was mir nicht gut tut. Und da ich aber in bestimmten Zwängen natürlich eingebunden bin, nehmen wir jetzt diesen Lockdown, da renne ich doch nicht sozusagen gegen die Wand und will nun alles verändern, sondern dann sage ich, okay, innerhalb der Gegebenheiten kann ich immer noch dafür sorgen, dass ich das so mache, wie es mir gut tut. Und dann heißt es, die Maske nehme ich in jedem Augenblick ab, wo immer es nur geht, wo es nicht nötig ist. In jedem Moment, wo ich mir da eine gewisse Freiheit verschaffen kann, verschaffe ich mir die. Aber ich halte mich an die Regeln, weil es tut mir auch nicht gut, wenn ich Dinge tue, die eigentlich andere Menschen gefährden. Und auf diese Weise kann man dann selbst in dieser Gefangenschaft des Lockdowns eine eigene Freiheit herausbilden. Und dann ist man zu sich selber wieder netter. Dann findet man sich selbst auch wieder gut. Ist netter zu den Partnern oder Partnerinnen, zu den Kindern. Und dann, glaube ich, kriegt man so eine innere Stärke. Darum geht es eigentlich. Dann bekommt man diese innere Stärke, dass man wieder sozusagen gerade in der Welt steht. Und dann lässt man sich einfach nicht mehr wie so ein aufgescheuchtes Huhn über den Hof jagen. Man lässt sich auch nicht mehr verführen. Man lässt sich auch nicht mehr manipulieren, weil man eine innere Kraft hat. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Die Freiheit beginnt nicht dort, wo man sich gegen anderes wehrt, sondern wo man in seine eigene innere Kraft findet, wo man kein Bedürftiger mehr ist, der ständig andere braucht, sondern wo man aus dieser inneren Kraft heraus anderen was abgeben, anderen was schenken kann.
Der Neurobiologe, Hirnforscher Professor Gerald Hüther. Sein Buch Lieblosigkeit macht krank ist gerade erschienen im Herder Verlag. Herr Hüther, alle unsere prominenten Gesprächsgäste können sich am Ende des Interviews noch einen Titel wünschen und Sie haben sich einen sehr passenden, sehr liebevollen Titel rausgesucht. What a Wonderful World von Louis Armstrong. Was bedeutet Ihnen dieser Titel?
Ich mag den Satchmo einfach unglaublich gerne. Ich gehöre ja auch zu einer Generation, wo der noch gesungen hat. Ich habe ihn leider nicht selbst live erleben können. Und dieser Titel, der ist wie ein Gebet. Man kann die Welt als einen furchtbaren Ort betrachten, aber ich finde es viel, viel liebevoller, wenn ich die Welt als einen Ort betrachte, der zauberhaft ist. Und ich suche dann auch lieber das Zauberhafte in der Welt als das ganze Elend. Was nicht heißt, dass ich mich um dieses Elend nicht kümmere, sondern da tue ich mein Bestes, damit diese Welt zu einem schöneren, einem besseren, einem für die Menschen auch lebenswerteren Ort wird.
What a wonderful world. Das hören wir jetzt. Vielen Dank für das Gespräch, Professor Hüther.
Sehr gerne und einen schönen Tag noch.